NDR 3 Abendstudio. Heute wieder mit dem Radiomuseum. Sie hören eine weitere Sendung der Reihe Der unbekannte Günther Eich. Heute Der Mann, der nicht mehr lachte, nach einer Geschichte aus Tausend und eine Nacht. Die Aufnahme entstand 1954 in der Regie von Hans Rosenhauer.
Es gab eine Zeit, da war Hasib ebenso wie andere Leute. Er lachte, wenn er mit Freunden beim Wein zusammensaß, er lachte, wenn er einen Scherz hörte, er lachte, wenn er die Schattenspiele des Gauklers auf dem Markt sah. Jetzt lacht Hasib nie mehr. Und ich will euch erzählen, wie das kam. Hasib lebte in Bagdad und war ein Arbeiter. Wie er nun eines Tages an einer Mauer saß und auf jemanden wartete, der ihm Arbeit geben würde, da trat ein Mann von vornehmem Aussehen und schön gekleidet an ihn heran und sagte: »Mein Sohn, ich will deine Dienste für eine leichte Sache in Anspruch nehmen. Außer mir sind noch drei Scheiche im gleichen Hause und wir haben niemanden, der uns bedient. Du kannst bei uns Nahrung und Kleidung genug erhalten, wenn du den Dienst bei uns versehen willst. Auch soll dir bei uns Geld und Gut zuteil werden. Vielleicht wird dir dann Allah durch uns Wohlstand geben.« »Ich höre und gehorche«, erwiderte der Jüngling, und er folgte dem Scheich in dessen Wohnung. Dies war ein hoher, festgefügter und geräumiger Bau. Dort waren Gemächer, die einander gegenüber lagen, und Hallen, deren jede einen Springbrunnen hatte, über dem die Vöglein zwitscherten. Und auf allen Seiten schauten Fenster in einen schönen Garten, der sich innerhalb des Baues befand. Der Alte führte Hasib in eines der Gemächer, das mit buntem Marmor ausgelegt war, während die Decke mit Malereien in Lasur und glänzendem Golde verziert war. Auf dem Boden aber lagen seidene Teppiche. Dort sah er drei Scheiche sitzen, die waren in Trauergewänder gehüllt und weinten und klagten. Der Alte aber übergab ihm eine Truhe mit 30.000 Dinaren und sprach zu ihm: »Mein Sohn, verwende das, was in dieser Truhe ist, für uns und für dich selbst, ganz nach Belieben, als getreuer Sachverwalter. Hüte aber, was ich dir anvertraue.« Hasib begann nun, für sie das Geld zu verwenden, hielt das Haus in Ordnung und bediente die Scheiche. Diese aber taten den ganzen Tag nichts anderes als weinen und wehklagen. Und auch der Alte, der Hasib in den Dienst genommen hatte, tat nichts anderes. Und sie weinten und klagten durch Wochen und Monate hindurch. Lange hielt sich Hasib zurück, sie nach dem Grund ihres Kummers zu fragen, aber schließlich konnte er sich nicht mehr enthalten und er fragte den Ersten. Und dieser erzählte ihm seine Geschichte.
»Einst ließ ein König dem Volk seines Reichs verkünden: Wenn einer von euch irgendein Almosen gibt, so werde ich ihm die Hand abschlagen lassen. Da enthielten sich alle Leute der Wohltätigkeit und keiner konnte mir seinem Nächsten ein Almosen spenden. Nun begab es sich eines Tages, dass ein Bettler, den der Hunger plagte, zu einer Frau kam und sie bat: Gib mir doch ein Almosen. Sie aber sagte: Wie kann ich dir ein Almosen geben, da doch der König einem jeden, der ein Almosen spende, die Hand abschlagen lässt? Dennoch fuhr er fort: Ich bitte dich um Allahs des Erhabenen Willen, gib mir ein Almosen. Wie er sie nun um Allahs Willen bat, hatte sie Mitleid mit ihm und schenkte ihm zwei Brote. Doch die Kunde davon drang zum König, und er befahl, sie herbeizuholen. Als sie zu ihm kam, ließ er ihr die Hände abschlagen. Und sie ging wieder in ihr Haus. Nach einer Weile begab es sich, dass der König zu seiner Mutter sprach: Ich will mich vermählen, drum gib mir eine schöne Frau zum Weibe. Sie antwortete: Unter meinen Sklavinnen ist ein Weib, wie kein Schöneres gefunden werden kann. Doch sie hat einen großen Fehler. Als er fragte, was ist es denn, erwiderte sie: Ihr sind die Hände abgeschlagen. Aber der König fuhr fort: Ich will sie sehen. Da brachte die Königin sie zu ihm. Und als er sie erblickte, war er von ihr hingerissen und er vermählte sich mit ihr. Jene Frau war es, die dem Bettler die beiden Brote gegeben hatte und der er deshalb die Hände hatte abschlagen lassen. Als er sich nun mit ihr vermählt hatte, wurden die anderen Frauen des Königs neidisch auf sie, und sie schrieben ihm, als sie einen Sohn geboren hatte, sie sei eine Ehebrecherin. Darauf sandte der König ein Schreiben an seine Mutter, worin er ihr befahl, die Frau in die Wüste zu bringen und dort zu verlassen. Dann solle sie selbst allein zurückkehren. Die Mutter führte diesen Befehl aus. Sie brachte die Frau in die Wüste und kehrte dann allein zurück. Da begann die Frau über ihr Schicksal zu weinen, und sie klagte so bitterlich, dass ihrem Schmerz kein anderer glich. Und während sie mit dem Knäblein auf der Schulter dahin wanderte, kam sie an einem Bache vorbei. Und sie kniete nieder, um zu trinken, denn heftiger Durst quälte sie, da sie so lange gewandert und so müde und traurig war. Doch während sie sich nun vornüberbeugte, fiel das Kind ins Wasser. Nun saß sie da und weinte bittere Tränen um ihr Kind. Wie sie so weinte, kamen plötzlich zwei Männer an ihr vorbei und fragten sie: »Warum weinest du?« Sie antwortete ihnen: »Ich trug ein Knäblein auf der Schulter, das ist ins Wasser gefallen.« Und weiter fragten sie: »Willst du, dass wir es dir wieder herausholen?« »Ja«, rief sie. Da beteten die beiden zu Allah, dem Erhabenen, und das Kind kam wohlbehalten und unversehrt wieder heraus. Nun fragten sie: »Willst du, dass Allah dir deine Hände wiedergibt, so wie sie gewesen sind?« »Ja«, erwiderte sie. Da beteten die beiden zu Allah, dem Hochgepriesenen und Erhabenen, und ihre Hände wurden ihr zurückgegeben, noch schöner, als sie gewesen waren. Und von neuem fragten sie: »Weißt du auch, wer wir sind?« »Allah ist allwissend«, gab sie zur Antwort. Die beiden aber sagten: »Wir sind deine beiden Brote, die du dem Bettler geschenkt hast.« Da lobte und pries sie Allah, den Erhabenen.
Als Hasib diese Erzählung vernommen hatte, sagte er: »O Scheich, ich verstehe nicht den Grund deines Kummers. Hat die Frau nicht ihr Kind und ihre Hände zurückbekommen?« Jener antwortete: »Du hast wohl recht. Aber die Frau bat nicht darum, zu dem König, ihrem Gemahl, zurückkehren zu können und wieder mit ihm vereinigt zu sein. Deshalb weine ich, denn ich bin der König.« Da ward auch Hasib betrübt und weinte mit dem gewesenen König. Aber sein Schmerz währte nicht so lange wie der des anderen. Und als einige Tage vergangen waren, da sang er wieder vor sich hin, wenn er zum Markt ging und wenn er die Teller und Schüsseln putzte, aus denen die Scheiche aßen, wenn sie nicht weinend und wehklagend auf den Teppichen saßen. Da begann auch die Neugierde, ihn wieder zu plagen, und eines Tages fragte er den zweiten nach dem Grund seines Kummers. Und dieser erzählte ihm seine Geschichte.
»Ich war ein König und der Sohn eines Königs. Ich las den Koran nach 7 Traditionen und ich las die gelehrten Bücher und trug sie den Männern der Wissenschaft vor. Ich studierte die Sternenkunde und die Werke der Dichter und ich übte mich auf allen Gebieten der Gelehrsamkeit, bis ich die Menschen meiner Zeit weit hinter mir ließ. Die Schönheit meiner Schrift übertraf die aller Schreiber, und mein Ruhm verbreitete sich in allen Ländern und Reichen und bei allen Königen. So hörte auch der König von Indien von mir, und er schickte zu meinem Vater, um mich an seinen Hof zu laden. Da rüstete mir mein Vater 6 Schiffe, und wir fuhren einen ganzen Monat lang auf dem Meer. Doch gerieten wir in einen Orkan, der unsere Schiffe auseinandertrieb, und am Ende das, worauf ich mich befand, zertrümmerte. Es gelang mir, einen Balken zu fassen, an den ich mich anklammerte. So trieb ich einen Tag und eine Nacht auf dem Meer. Dann verließ mich die Kraft und mir schwanden die Sinne. Nach dem Ratschluss Allahs aber ward ich an Land getragen, und als ich erwachte, fand ich mich vorm Tor eines Schlosses liegen, das dicht am Meeresstrand erbaut war. Es war ein schöner Bau mit ragenden Säulen verziert, doch ich fand niemanden darinnen, bis ich ins innerste Gemach kam. Und dort aber saß eine Jungfrau, die so schön war, dass ich mich niederwarf in Anbetung vor ihrem Schöpfer, der sie in solcher Schönheit und Anmut gebildet hatte. Und sie schaute mich an und sagte: »Bist du ein Mensch oder einer aus der Geisterwelt?« »Ich bin ein Mensch«, erwiderte ich. Da fragte sie: »Wer führte dich an diesen Ort, an dem ich seit 25 Jahren lebe, ohne je einen Menschen gesehen zu haben?« Ich fand ihre Stimme wundersam, und sie drang mir tief bis ins innerste Herz. Und so sprach ich, oh, meine Herrin, mich führten meine Glückssterne, um mir Sorge und Gram zu vertreiben. Und ich erzählte ihr, was mir widerfahren war, von Anfang bis zu Ende. Und mein Geschick stimmte sie traurig. Sie weinte und sprach, so will auch ich dir meine Geschichte erzählen. Ich bin die Tochter des Königs Ifitanus, des Herrn der Ebenholzinseln. Er hatte mich mit meinem Vetter vermählt, aber in meiner Hochzeitsnacht ergriff mich ein Dämon namens Jarjaris, der Sohn der Mutterschwester des Iblis, des Teufels, und er flog mit mir davon und setzte mich nieder an dieser Stätte und brachte hierher alles, was ich brauchte, Seidengewänder, Schmucksachen, feines Linnen, Vorräte an Speise und Trank und vieles andere. Alle 10 Tage kommt er einmal zu mir und schläft eine Nacht hier. Dann geht er wieder seines Weges. Er hat mit mir vereinbart, wenn ich je etwas nötig habe, bei Tag oder bei Nacht, solle ich nur mit der Hand über jene 2 Zeilen streichen, die dort über der Nische eingegraben sind. Und noch ehe ich die Finger wieder höbe, würde ich ihn bei mir sehen. 4 Tage sind jetzt verstrichen, seit er hier war. Und da es noch 6 Tage sind, bis er kommt, so sag mir, willst du 5 Tage bei mir bleiben und am Tage vor seiner Ankunft davongehen? Ich antwortete, ja, wie gern. Denn die Liebe zu ihr fasste Wurzeln in meinem Herzen und vergangen waren mir Sorge und Gram. Als mir nun 3 Tage mit ihr vergangen waren, war ich so trunken von Liebe und Wein, dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne war. Ich sprach zu ihr, noch diesen Augenblick will ich die Nische da zertrümmern, über die jene Schrift eingegraben ist, und ich will den Dämon herbeirufen, dass ich ihn töte, denn ich bin es gewohnt, Dämonen zu töten. Als sie meine Worte hörte, wurde sie bleich und sagte, bei Allah, tu das nicht. Ich aber achtete ihre Worte nicht und hob den Fuß und stieß gewaltig gegen die Nische. Und siehe, da wurde die Luft plötzlich dunkel und es donnerte und blitzte. Die Erde bebte und alles wurde unsichtbar. Alsbald verflog die Trunkenheit aus meinem Kopf und ich rief ihr zu, was ist? Sie antwortete, der Dämon ist bei uns. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Bei Allah, du hast mich ins Verderben geführt. Rette dein Leben und eile dort wieder hinaus, wo du hereingekommen bist. Doch im Übermaß meiner Angst ließ ich meinen Schuh liegen. Und als ich einige Schritte gegangen war, wandte ich mich um und wollte nach ihm schauen. Aber siehe, die Erde spaltete sich und heraus stieg ein Dämon von scheußlichem Anblick und rief, was soll dieser Lärm, mit dem du mich störtest? Was ist dir widerfahren? Im selben Augenblick sah er meinen Schuh am Boden und schrie sie an, wer ist bei dir gewesen? Sie antwortete, ich habe diesen Schuh auch erst jetzt gesehen. Er muss mit dir heraufgekommen sein. Das ist eine törichte Ausrede, rief er. Und in seinem Zorn ergriff er ein Schwert und trennte ihr mit einem Schlag den Kopf vom Rumpfe. Da floh ich aus dem Schloss und als ich aus dem Tor trat, warf ich meinen 2. Schuh in das Wasser des Meeres und lief so schnell ich konnte am Strande davon. Aber ich war noch nicht weit gekommen, da packte mich die Hand des Dämons im Nacken und er rief, bist du es? Lass mich los, erwiderte ich. Wer sollte ich sein, ein Schiffbrüchiger, der eben aus dem Meer gestiegen ist? Er riss mich vom Boden auf und flog mit mir in die Luft, bis ich die Erde nur noch wie eine Schüssel inmitten des Wassers sah. Darauf setzte er mich nieder auf einem Berge, nahm etwas Staub in die Hand und murmelte Zauberworte darüber, bewarf mich damit und sprach, verlasse diese Gestalt und gehe in die Gestalt eines Affen ein. In demselben Augenblick wurde ich zu einem Affen, der 100 Jahre alt war. Nun stieg ich hernieder vom Gipfel des Berges bis zu seinem Fuße. Dort fand ich eine weite Wüste. Die durchzog ich in der Zeit 1 Monats, bis ich zum Rande des Salzmeeres kam. Nachdem ich dort eine Weile gestanden hatte, sah ich mitten im Meer ein Schiff, das vor einem günstigen Winde lief und auf die Küste steuerte. Und ich verbarg mich hinter einem Felsen am Strande und wartete, bis das Schiff näher kam. Und dann sprang ich hinauf. Da rief einer von den Reisenden, werft das Unglücksvieh über Bord und der Kapitän, wir wollen es töten. Und ein anderer, ich will es mit diesem Schwert umbringen. Ich aber ergriff den Saum der Kleidung des Kapitäns und weinte und meine Tränen flossen. Darauf behandelte er mich freundlich. Und was er auch redete, verstand ich. Und ich sorgte für all seine Bedürfnisse und war sein Diener auf dem Schiffe. Als wir nun nach 50 Tagen Anker warfen bei einer großen Stadt, Siehe, da kamen zu uns Mamelucken, gesandt von dem König der Stadt. Die stiegen auf unser Schiff hinauf und sagten, unser König heißt euch willkommen und sendet euch diese Rolle Papier, dass ein jeder von euch eine Zeile darauf schreibe. Der König hat nämlich einen Visier gehabt, der ein Kalligraph war und der ist gestorben. Da hat der König einen feierlichen Eid geschworen, dass er nur jemanden zum Visier machen wolle, der so schön schreibe wie jener. Und daraufhin reichten sie den Kaufleuten die Rolle Papier, die 10 Ellen lang war und eine breit, und alle Kaufleute, die schreiben konnten, schrieben jeder eine Zeile darauf. Und da sprang ich auf, der ich in Gestalt eines Affen war, und riss die Rolle aus ihren Händen. Da nahm ich das Rohr, tauchte es in die Tinte und schrieb. Darauf gab ich den Überbringern die Rolle und sie gingen damit zum König. Als der König die Rolle sah, gefiel ihm keine Schrift so gut wie meine. Und er sagte zu den versammelten Großen, geht zu dem Schreiber dieser Zeilen, kleidet ihn in ein Ehrengewand, setzet ihn auf eine Mauleselin, geleitet ihn mit einer Musikkapelle hierher und führt ihn vor mich. Als sie nun die Worte des Königs hörten, lächelten sie. Aber der König war zornig über sie und rief, ihr Elenden, ich spreche mit euch von einem Befehle und ihr lacht über mich? O König, erwiderten sie, du befiehlst uns, den vor dich zu führen, der diese Zeilen schrieb? Nun ist er aber ein Affe und kein menschliches Wesen. Und da staunte der König über ihre Worte, schüttelte sich vor Vergnügen und sprach, ich möchte diesen Affen erwerben. Dann schickte er seinen Boten auf das Schiff, mit der Mauleselin, dem Ehrengewand und der Musikkapelle, und man kleidete mich in das Ehrengewand und setzte mich auf das Maultier. Das Volk war verblüfft und die Stadt war in Aufruhr um meinetwillen, denn alle wollten mich sehen. Als sie mich aber zum König brachten und er mich empfing, küsste ich 3-mal den Boden vor ihm. Dann hieß er mich sitzen und ich ließ mich nieder auf Knie und Schienbein. Und das Volk, das anwesend war, staunte ob meiner Höflichkeit. Und am meisten von allen wunderte sich der König. Darauf befahl er dem Volk, sich zurückzuziehen. Und als alle gegangen waren, sprach er zu seinem Eunuchen, geh doch zu deiner Herrin und sage ihr, der König ließe sie rufen, damit sie sich diesen wunderbaren Affen ansehe. Der Eunuch kehrte alsbald mit der Herrin zurück. Kaum aber sah sie mich, so verhüllte sie ihr Gesicht und rief, siehe, dieser Affe ist ein Jüngling, der Sohn eines Königs. Der König staunte über die Worte seiner Tochter und fragte, indem er mich anblickte, ist das wahr, was sie von dir sagt? Ich nickte mit dem Kopfe ein Ja und weinte. Da fragte der König seine Tochter, woher weißt du, dass er verzaubert ist? Und sie antwortete, mein lieber Vater, in meiner Jugend war eine alte Frau um mich, eine kluge Hexe, und sie lehrte mich die Zauberei und ihre Ausübung. O meine Tochter, rief der Vater, ich beschwöre dich bei meinem Leben, entzaubere uns diesen Jüngling, auf dass ich ihn zu meinem Visier machen kann. Da nahm sie ein Messer in die Hand und umschrieb einen Kreis inmitten der Halle des Palastes. In diesen schrieb sie geheimnisvolle Namen und Talismane, und sie murmelte Zauberformeln und sprach Worte, die man nicht verstand. Nach einer Weile wurde die Welt vor unseren Augen dunkel, und siehe, der Dämon stieg auf vor uns in eigener Gestalt. Er hatte Hände wie Wurfschaufeln, Beine wie Schiffsmasten und Augen wie Feuerbrände. Wir waren in großer Angst vor ihm, die Tochter des Königs, aber rief, kein Willkommen für dich und keinen Gruß. Und da verwandelte der Dämon sich in die Gestalt eines Löwen und sagte, Verräterin, du hast den Eid gebrochen. Haben wir nicht einander geschworen, dass keiner von uns dem anderen je in den Weg treten sollte? O Verfluchter, erwiderte sie, kann es zwischen mir und deinesgleichen Verträge geben? Da rief der Dämon, nimm hin, was über dich kommt. Und der Löwe stürzte mit offenem Rachen auf die Prinzessin zu. Aber sie war schneller als er, riss sich ein Haar von ihrem Haupte, schwenkte es mit der Hand und murmelte dazu mit ihren Lippen. Alsbald wurde das Haar zu einem scharfen Schwert. Mit dem hieb sie auf den Löwen ein, und er fiel in 2 Hälften auseinander. Sein Kopf aber verwandelte sich in einen Skorpion. Da wurde die Prinzessin zu einer gewaltigen Schlange und sprang auf diesen Verfluchten los, der in der Gestalt eines Skorpions war, und die beiden rangen erbittert miteinander. Da plötzlich verwandelte sich der Skorpion in einen Adler, und die Schlange ward zu einem Geier, der verfolgte den Adler eine ganze Stunde lang. Darauf nahm der Adler die Gestalt eines schwarzen Katers an. Das Mädchen aber ward aus einem Geier zu einem schrecklichen Wolfshund. Und wiederum kämpften sie miteinander dort im Palaste eine ganze Stunde lang. Nun sah der Kater sich besiegt, und da verwandelte er sich und ward zu einem großen roten Granatapfel, der sich mitten in das Springbrunnenbecken des Palastes legte. Der Wolfshund rannte darauf zu, aber der Granatapfel erhob sich in die Luft, fiel auf das Pflaster der Halle nieder, so dass er zerbrach und seine Kerner sich zerstreuten. Aber da schüttelte sich der Wolf und ward zu einem Hahn. Der pickte jene Kerne auf, um keinen einzigen mehr übrig zu lassen. Durch eine Fügung des Schicksals jedoch hatte sich ein Kern unter den Brunnenrand versteckt. Der Hahn begann zu krähen und mit den Flügeln zu schlagen und uns mit dem Schnabel Zeichen zu geben, aber wir verstanden nicht, was er meinte, und er krähte uns so laut an, dass wir dachten, der Palast müsse auf uns stürzen. Und er lief hin und her auf dem Boden der Halle, bis er den Kern sah, der sich unter dem Brunnenrand versteckt hatte, und begierig eilte er darauf zu, um ihn zu picken. Doch siehe, der Kern sprang mitten in das Wasser des Springbrunnens, wurde zu einem Fisch und tauchte bis zum Grunde des Wassers. Da verwandelte auch der Hahn sich in einen großen Fisch, tauchte dem anderen nach und verschwand eine Weile. Und siehe, wir hörten, wie ein Geschrei und Geheul sich erhob, und wir begannen zu zittern. Darauf stieg der Dämon aus dem Wasser empor als eine brennende Fackel. Er machte seinen Mund auf und spie Feuer aus. Und aus seinen Augen und seiner Nase quoll Feuer und Rauch. Alsbald kam auch die Prinzessin heraus als eine große, feurige Kohle. Und die beiden kämpften miteinander, bis ihre Feuer über ihnen ganz ineinander aufgingen und der Rauch den Palast erfüllte. Wir verschwanden darin und wollten uns ins Wasser stürzen, aus Furcht, wir würden verbrennen und zugrunde gehen. Plötzlich, ehe wir uns dessen versahen, heulte der Dämon unter den Flammen hervor und er war neben uns, als wir in der Säulenhalle standen, und blies uns Feuer in das Gesicht. Die Prinzessin aber holte ihn ein und blies ihm ins Antlitz. Und die Funken von ihm und von ihr trafen uns. Ihre Funken taten uns keinen Schaden, aber einer von seinen Funken traf mich ins Auge und zerstörte es, während ich noch in der Gestalt des Affen war. Und ein zweiter Funke traf den König ins Antlitz und verbrannte die Hälfte seines Gesichts, seinen Bart und Unterkiefer und riss ihm die untere Zahnreihe aus. Und wie wir in solcher Bedrängnis waren, da rief eine Stimme, »Allah ist der Größte. Er hat den zunichte gemacht, der da leugnet den Glauben Mohammeds, des Erleuchters.« Und siehe, da stand die Tochter des Königs vor uns. Die hatte den Dämon verbrannt, und er war zu einem Häuflein Asche geworden. Sie trat nun zu uns und sagte, »Reicht mir eine Schale Wassers.« Als man sie ihr gebracht hatte, sprach sie Worte darüber, die wir nicht verstanden. Dann besprengte sie mich mit dem Wasser und rief, »Durch die Kraft des einzig wahren Gottes, kehre in deine einstige Gestalt zurück.« Da schüttelte ich mich und war ein Mensch wie zuvor, nur dass ich ein Auge völlig verloren hatte. Sie aber rief, das Feuer, oh mein Vater, ich werde nicht am Leben bleiben. Ich war nicht in Not, bis der Granatapfel platzte, denn ich vergaß den einen Kern, worin die Seele des Dämons stak. Ich habe ihn verbrannt, aber auch ich muss sterben, und Allah tröste euch über meinen Tod. Und siehe, ein schwarzer Funke stieg empor zu ihrer Brust, und dann stieg er empor bis zu ihrem Gesicht. Als er ihr Gesicht erreicht hatte, da weinte sie und rief, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist der Prophet Allahs. Dann aber sahen wir von ihr nur noch, dass sie ein Häuflein Asche geworden war, neben dem Häuflein Asche, das der Dämon gewesen war. Da weinten wir laut um sie. Und ich wünschte, dass ich an ihrer Stelle gewesen wäre und nicht gesehen hätte, wie jenes liebliche Antlitz, das mir so viel Gutes getan hatte, zu Asche wurde. Seit diesem Tage aber lache ich nicht mehr und habe nicht aufgehört zu weinen.
Als Hasib nun diese Geschichte vernommen hatte, weinte auch er und war traurig für einige Tage. Dann aber verging sein Schmerz wieder, und wenn ihn die weinenden Scheiche nicht sahen und hörten, sang er wieder vor sich hin. Nach einiger Zeit regte sich auch seine Neugierde wieder, und er begann den Nächsten mit Fragen nach dem Grund seines Kummers zu plagen, bis jener ihm schließlich seine Geschichte erzählte.
Ich heiße Ajib und bin der Sohn des Königs Khadib.
Ich liebte es, zu Schiff auf dem Meere zu fahren, denn meine Stadt lag am Meer und die See dehnte sich weit aus von dort. Einmal wurde unser Schiff weit abgetrieben, die Strömung lief uns zuwider und dem Kapitän war das Meer fremd. Alsbald kletterte der Wächter den Mast hinauf, spähte aus und rief dem Kapitän zu: »O Kapitän, ich sehe zu meiner Rechten Fische auf der Oberfläche des Wassers und mitten auf dem Meere sehe ich etwas Dunkles, das bald schwarz, bald weiß erglänzt.« Als der Kapitän die Worte des Wächters hörte, schleuderte er seinen Turban auf das Deck, riss sich den Bart aus und rief der Mannschaft zu: »Höret die frohe Botschaft unser aller Untergang. Kein einziger von uns wird mit dem Leben davonkommen.« Und zu mir sprach er: »Herr, morgen Abend werden wir zu einem Berge kommen aus schwarzem Stein. Der heißt der Magnetberg. Die Strömungen reißen uns, ob wir wollen oder nicht, hin zu seinem Fuße. Dort wird das Schiff bersten und jeder Nagel des Schiffes wird zu dem Berge hinfliegen und sich an ihn heften. Über dem Meere aber erhebt sich eine Kuppel aus Messing, auf 10 Säulen errichtet. Und auf der Kuppel steht ein Reiter, dessen Ross aus Kupfer ist. In der Hand jenes Reiters ist eine Lanze aus Kupfer. Und auf seiner Brust hängt eine Tafel aus Blei, in die Namen und Talismane gegraben sind. Kein anderer, o König, vernichtet die Menschen als jener Reiter. Und es gibt keinen drinnen, als bis er von seinem Rosse stürzt.« Darauf weinte der Schiffsführer bitterlich, und wir waren sicher, dass wir dem Untergang unrettbar verfallen waren. Jene Nacht hindurch schliefen wir nicht, und als der Morgen anbrach, waren wir dem Berge schon näher gekommen, und die Wasser trieben uns mit Gewalt auf ihn zu. Als dann das Schiff an seinem Fuße war, barst es. Die Nägel flogen heraus, und alles Eisen in ihnen strebte den Magnetfelsen zu und heftete sich an ihn. Gegen Ende des Tages trieben wir rings um den Berg herum. Einige von uns ertranken, einige retteten sich, aber die, so mit dem Leben davonkamen, wussten nichts voneinander, denn die Wellen und die widrigen Winde hatten sie verschlagen. Ich aber ward an Land geworfen und fand einen Weg, der zum Gipfel führte, einer Treppe gleich in den Fels gehauen. Unversehrt erreichte ich die Kuppe und schlief vor Erschöpfung ein. Im Traume aber hörte ich eine Stimme, die sprach zu mir: »O Sohn des Kladib, wenn du aus deinem Schlaf erwachst, so grabe zu deinen Füßen. Und du wirst einen Bogen aus Messing finden und 3 Pfeile aus Blei, auf die Talismane eingegraben sind. Nimm den Bogen und die Pfeile und schieß nach dem Reiter auf der Kuppel und befreie die Menschen von diesem großen Unheil. Und wenn du den Reiter getroffen hast, wird das Meer anschwellen und steigen, bis es an den Bergesgipfel reicht. Und auf ihm wird ein Boot erscheinen mit einem Mann aus Kupfer. Steige ein zu ihm, aber nenne den Namen Allahs nicht. Er wird 10 Tage mit dir rudern, bis er dich in das Meer der Rettung bringt. All dies wird sich dir erfüllen, wenn du den Namen Allahs nicht nennst.« Dann erwachte ich und tat, wie mir die geheimnisvolle Stimme gesagt hatte. Ich traf den Reiter und er fiel ins Meer. Alsbald brandete das Wasser auf und stieg, und ich hatte nicht lange zu warten, bis ich das Boot mit dem kupfernen Mann auf mich zukommen sah. Schweigend stieg ich zu ihm ein, und er ruderte mit mir fort. Und er ruderte 10 Tage lang, bis ich die Inseln der Rettung vor mir sah. Im Übermaß meiner Freude rief ich: »Gelobt sei Allah!« Und im gleichen Augenblick kenterte das Boot und warf mich ins Meer. Viele Stunden lang musste ich schwimmen, doch es gelang mir, das trockene Land zu erreichen. Als ich mich nun dort umsah, entdeckte ich, dass ich mich auf einer kleinen Insel befand und rings um mich das weite Meer war. Aber während ich noch nachsann, wie ich wohl von hier wegkommen könnte, siehe, da sah ich fern ein Schiff, und es steuerte auf die Insel zu. Da machte ich mich auf und kletterte auf einen Baum, denn schon landete das Schiff, und es stiegen 10 schwarze Sklaven heraus, die eiserne Haken bei sich trugen. In der Mitte der Insel gruben sie den Erdboden auf und legten eine Platte bloß. Die Platte hoben sie auf, und das war nun eine offene Tür. Dann kehrten sie zum Schiffe zurück und brachten von dort Brot, Mehl, Butter, Honig, Schaf und Geschirr, alles, was man für eine Wohnung nötig hat. Immerfort liefen die Sklaven herbei und zogen wieder hinab zum Schiff und stiegen hinab in die Grube, bis sie alles, was auf dem Schiffe war, dorthin geschafft hatten. Darauf endlich kamen sie herbei mit den allerschönsten Kleidern. Und in ihrer Mitte war ein uralter Mann. Er trug ein Gewand, das aus blauen Fetzen bestand, durch das nach Ost und West der Wind hindurchpfiff. Die Hand des Alten lag in der Hand eines Jünglings, der von schöner Gestalt und vollkommener Anmut war. Sie alle gingen durch die Falltür hinab und blieben eine Stunde oder noch länger verschwunden.
Schließlich aber kamen die Sklaven und der Greis wieder heraus. Doch der Jüngling war nicht bei ihnen. Als sie nun fort waren, stieg ich vom Baum herab, ging zu der zugeschütteten Stelle, grub die Erde auf und schaffte sie beiseite. Da war die Falltür bloßgelegt. Sie war aus Holz und von der Größe eines Mühlsteins. Als ich sie aufhob, war darunter eine steinerne Wendeltreppe sichtbar. Ich stieg sie hinab und fand eine schöne Halle, ausgestattet mit allerlei Teppichen und Seidenstoffen. Dort saß der Jüngling auf einem erhöhten Lager. Doch er war ganz allein. Als er mich sah, erbleichte er. Ich aber grüßte ihn und sprach: Sei unbesorgt, nichts Arges soll dir nahen. Ich bin ein Mensch wie du, der Sohn eines Königs. Das Schicksal führte mich zu dir, um dich in deiner Einsamkeit aufzuheitern. Doch was ist dir geschehen, dass du so allein unter der Erde wohnst? Als er sicher war, dass ich so wie er zum Menschengeschlecht gehörte, freute er sich und seine Farbe kehrte zurück. Er bat mich, näher zu treten und erzählte: Ich bin der einzige Sohn meines Vaters. Und als ich geboren wurde, versammelte er die Sterndeuter und die Weisen der Zeit. Die stellten mein Horoskop und sagten zu meinem Vater: Dein Sohn wird bis zu seinem 15. Jahr leben, aber dann droht ihm Gefahr. Wenn er sie übersteht, so wird er noch lange Zeit am Leben bleiben. Was ihm mit dem Tode droht, ist dieses: Im Meere der Gefahren erhebt sich der Magnetberg. Auf seinem Gipfel befindet sich ein Reiter auf einem Rosse aus Kupfer. Und auf der Brust des Reiters hängt eine Tafel aus Blei. 50 Tage, nachdem dieser Reiter von seinem Rosse fällt, wird dein Sohn sterben. Und töten wird ihn der, der den Reiter herabschießt. Ein Fürst namens Ajib, Sohn des Khadib. Mein Vater nun erzog mich, bis ich 15 Jahre alt war. Nun erreichte ihn vor 10 Tagen die Nachricht, dass der Reiter ins Meer gefallen sei und dass der, der ihn herabschoss, Ajib, Sohn des Khadib, heiße. Da fürchtete mein Vater, dass ich sterben müsse, und brachte mich an diesen Ort. Dies ist meine Geschichte und der Grund, weshalb ich allein bin. Als ich die Geschichte des Jünglings gehört hatte, war ich erstaunt und sprach zu mir selbst: Ich habe ja all dies getan und bin Ajib, der Sohn des Khadib. Aber bei Allah, ich werde ihn nie und nimmer töten. Dann sprach ich zu ihm: Mein Herr, ferne sei dir Krankheit und Unheil. Ich will bei dir bleiben und dir ein Diener sein und dann meines Weges ziehen. Darauf setzte ich mich zu ihm bis zum Abend, und dann erhob ich mich, zündete eine große Kerze an und richtete die Lampen. Wir setzten uns zusammen, nahmen etwas von den Speisen und aßen. Dann holte ich etwas von den Süßigkeiten und wir aßen auch davon. Nun blieben wir im Gespräch miteinander sitzen, bis der größere Teil der Nacht vergangen war. Dann legte er sich nieder zur Ruhe. Ich deckte ihn zu und ging selber schlafen. Am nächsten Morgen stand ich auf, wärmte Wasser und rief ihn leise, sodass er erwachte. Dann brachte ich ihm das warme Wasser und er wusch sich das Gesicht und sagte zu mir: Mögest du mit Gutem belohnt werden, o Jüngling. Bei Allah, wenn ich dieser Gefahr entgehe und gerettet werde vor dem, der da heißet Ajib, Sohn des Khadib, so werde ich meinen Vater bitten, dich zu belohnen. Wenn ich aber sterbe, so liege mein Segen auf dir. Ich holte etwas von den Speisen und wir aßen. Dann bereitete ich ihm Weihrauch und er nahm ein Rauchbad. Auch machte ich ein Steinchenspiel für ihn und wir spielten miteinander. Nachher aßen wir etwas von den Süßigkeiten und spielten wieder bis zum Abend. Dann zündete ich die Lampen an, holte etwas von den Speisen, setzte mich nieder und erzählte ihm Geschichten, bis nur noch wenig von der Nacht übrig blieb. Schließlich legte er sich nieder zur Ruhe und ich deckte ihn zu und ging selber schlafen. Und so fuhr ich fort, Tag und Nacht. Ich gewann ihn von Herzen lieb und tröstete mich über meine Sorgen, indem ich bei mir sprach: Die Sterndeuter haben gelogen. Bei Allah, ich will ihn nicht töten. Immerfort bediente ich ihn, aß mit ihm und erzählte ihm Geschichten. 39 Tage lang. Am Vorabend des 40. Tages freute sich der Jüngling und rief: Mein Bruder, preis sei Allah, der mich vor dem Tode errettet hat, und das durch deinen Segen, den Segen der Begegnung mit dir. Und ich bete zu Allah, dass er dich wieder in deine Heimat führe. Aber jetzt, mein Bruder, möchte ich, du wärmtest mir etwas Wasser, damit ich mich waschen und baden kann. Ich wärmte Wasser in Menge, schüttete es über ihn, wusch ihm den ganzen Leib tüchtig mit schäumendem Lupinenmehl, salbte ihn und rieb ihn ab, wechselte ihm seine Kleider und breitete ein weiches Bett für ihn aus. Da erhob sich der Jüngling und legte sich nieder auf das Bett. um nach den Baden zu ruhen. Und er sagte zu mir, mein Bruder zerschneide uns eine Wassermelone und löse ein wenig Zuckerkamp darin auf. Ich ging in den Vorratsraum, sah dort eine schöne Melone, die auf einer Schüssel lag, und rief ihm zu, »Oh, mein Gebieter, hast du nicht ein Messer?« »Hier ist es«, erwiderte er, »auf der hohen Borte mir zu haupten.« Ich eilte dorthin und nahm das Messer, indem ich es beim Griff fasste. Aber als ich zurücktrat, stolperte mein Fuß und ich stürzte schwer auf den Jüngling mit dem Messer in der Hand. Und so erfüllte das Messer rasch das, was in der Ewigkeit geschrieben stand, und drang in das Herz des Jünglings. Er starb sofort. Sein Leben war erloschen. Als ich sah, dass ich ihn getötet hatte, schrie ich laut auf, schlug mir das Gesicht, zerriss meine Kleider und weinte. Und ich habe seit diesem Tag nicht mehr aufgehört zu weinen.
Als er diese Geschichte vernommen hatte, weinte auch Hasib und war traurig für lange Zeit. Nach einer Reihe von Tagen und Nächten erkrankte nun einer der Scheiche und starb. Da nahmen die Gefährten den Toten, wuschen ihn, hüllten ihn ins Leichentuch und begruben ihn in einem Garten hinter dem Hause. Aber kurz darauf raffte der Tod auch den zweiten dahin und bald auch den dritten, so dass nur noch der übrig blieb, der Hasib in Dienst genommen hatte. Nun blieben die beiden allein in dem Hause und sie verbrachten manches Jahr miteinander. Doch eines Tages erkrankte auch er. Und als der Jüngling die Hoffnung auf sein Leben aufgab, trat er zu ihm und trauerte mit ihm. Dann sprach er, »Mein guter Herr, du bist in Todesgefahr und jetzt bitte ich dich, tu mir kund, weshalb du weintest und immerfort klagtest und trauertest.« Doch der Alte erwiderte, »Mein Sohn, ich habe Allah den Erhabenen gebeten, er möge niemanden mit dem Leid heimsuchen, das mir widerfahren ist. Wenn du vor dem behütet sein willst, was mich betroffen hat, so hüte dich, jene Tür dort zu öffnen.« Und dabei wies er mit der Hand auf sie und warnte ihn. Dann schloss er mit den Worten, »Wenn du aber willst, dass dir die Not widerfahre, die uns betroffen hat, dann öffne sie. Dann wirst du bereuen, wenn die Reue nichts mehr fruchtet.« Danach übermannte die Krankheit den Alten und er starb. Hasib wusch ihn mit eigener Hand, hüllte ihn in das Totenlaken und begrub ihn bei seinen Gefährten. Nun blieb er in jener Stätte und war im Besitz alles dessen, was sich dort befand. Doch er ward unruhig und dachte darüber nach, was es mit dem Alten auf sich gehabt haben möchte. Und wie er eines Tages ob der Worte des letzten Scheichs nachgrübelte und ob seiner Mahnung, die Tür nicht zu öffnen, da kam es ihm in den Sinn, sie einmal anzuschauen. Er ging also nach jener Seite des Hauses, auf die der Alte gewiesen hatte, und suchte nach, bis er eine kleine Tür fand, die von Spinngeweben bedeckt war. An der befanden sich 4 Schlösser aus Stahl. Wie er sie sah, überwältigte ihn die Neugier, und er zerbrach die Schlösser und öffnete die Tür. Er sah einen engen Gang vor sich, in den ging er hinein, weiter und weiter, 3 Stunden lang. Da endlich trat er ins Freie hinaus, am Ufer eines großen Wassers. Plötzlich aber schoss ein großer Adler aus der Luft auf ihn herab und trug ihn in seinen Fängen empor. Zwischen Himmel und Erde schwebte er mit ihm dahin, bis er zu einer Insel mitten im Meere kam. Dort ließ der Adler ihn fallen und flog davon. Der Jüngling war ganz ratlos und wusste nicht, wohin er sich wenden sollte. Und während er in seiner Not so dasaß, sah er eines Tages auf hoher See das Segel eines Schiffes, gleich wie einen Stern am Himmel aufleuchten. Darin saßen 10 Mädchen, wie Monde anzuschauen. Als die ihn erblickten, kamen sie aus dem Boot zu ihm heraus und sprachen zu ihm, »Du bist der König, der Bräutigam.« Und eine der Jungfrauen legte ihm ein königliches Gewand über und setzte ihm eine goldene Krone mit Edelsteinen verziert aufs Haupt. Dann trugen die Mädchen ihn auf ihren Händen in das Boot und sie breiteten die Segel und fuhren dahin über das wogende Meer. Hasib glaubte sich im Traum und wusste nicht, wohin sie mit ihm zogen. Da landeten sie, und er sah, dass der ganze Strand von Truppen erfüllt war, und alle waren gepanzert. Man brachte ihm 5 Rosse mit goldenen Satteln, die mit vielerlei Perlen und kostbaren Steinen besetzt waren. Hasib wählte sich eines davon aus und saß auf, während die anderen 4 ihm folgten. Schließlich kamen sie zu einer grünen Matte mit Schlössern und Gärten. Dazwischen aber brach plötzlich ein Heer hervor, dem niederbrausenden Sturzbach gleich. Und als das Heer in seine Nähe kam, hielt es an. Dann ritt ein König aus ihm hervor, ganz allein. Als der König sich Hasib näherte, stieg er von seinem Rosse und Hasib tat ebenso. Dann begrüßten die beiden sich aufs Herzlichste und der König sprach: Komm mit, denn du bist mein Gast. Im Schlosse angekommen, ließ der König ihn auf einem goldenen Throne sitzen, während er sich selbst neben ihm niedersetzte. Wie er aber den Schleier von seinem Antlitz nahm, siehe, da war jener König ein Mädchen. Und Hasib war von ihrer Schönheit und Anmut ganz berückt. Sie aber hub an: Wisse, ich bin die Königin dieses Landes und all die Truppen, die du gesehen hast, alle sind Frauen, kein Mann ist unter ihnen. In unserem Land ist es die Aufgabe der Männer, zu pflügen und zu säen, das Land zu bebauen und die Städte zu errichten und alle Künste und Handwerke der Menschen auszuüben. Die Frauen aber regieren, bekleiden die hohen Staatsämter und sind die Krieger. Gar seltsam klangen diese Worte in dem Ohr des Jünglings. Und während sie noch plauderten, trat der Wesir zu ihnen ein. Es war eine Alte, schneeweißem Haar. Zu ihr sprach die Königin: Ruf uns den Kadi und die Zeugen. Nachdem die Alte gegangen war, wandte die Königin sich wieder Hasib zu und plauderte freundlich mit ihm, um seine Schüchternheit durch ihre lieblichen Worte zu bannen. Zuletzt fragte sie ihm: Bist du zufrieden, dass ich deine Gemahlin werde? Hasib sprach zu ihr: Hohe Herrin, ich bin der Geringste unter deinen Knechten. Sie fragte nun: Siehst du nicht all die Diener und Krieger, die vor deinen Augen stehen, und die Schätze und Reichtümer und Kostbarkeiten? Jawohl, erwiderte er, und sie fuhr fort: All das ist dein. Dir steht es zu Gebote, und du kannst davon schenken und spenden, wie es dich gut dünkt. Doch dann zeigte sie ihm eine verborgene Tür und sagte: Alles steht dir zu Gebote, nur diese Tür nicht. Die darfst du nicht öffnen. So du es aber doch tust, wirst du es bereuen, wenn die Reue nichts mehr fruchtet. Kaum hatte sie ihre Worte beendet, da kam die Wesirin und mit ihr der Kadi und die Zeugen. Sie traten ein, laute alte Frauen, denen die Haare auf die Schultern wallten, voll Würde und Hoheit. Und als sie vor der Königin standen, befahl sie ihnen, den Ehebund zu schließen. So vermählten sie Hasib mit der Königin, und die Hochzeit ward in Pracht gefeiert. Hasib lebte nun mit ihr 7 Jahre lang, herrlich und in Freuden, in lauter Fröhlichkeit und Seligkeit. Aber dann dachte er eines Tages daran, die Tür zu öffnen, und sagte sich: Wenn da drin nicht herrliche Schätze wären, noch schöner als alles, was ich gesehen habe, so hätte sie mir die Tür nicht verboten. Da machte er sie auf. Und drinnen war der Vogel, der ihn einst von der Küste des Meeres emporgetragen und auf der Insel niedergesetzt hatte. Als jener Vogel ihn sah, rief er: Kein Willkommen dem Angesicht, dem es nie mehr gut ergehen soll. Als der Jüngling den Vogel erblickte und seine Worte vernahm, wollte er entfliehen. Der Vogel aber folgte ihm und ergriff ihn und flog mit ihm 1 Stunde lang zwischen Himmel und Erde dahin. Dann setzte er ihn an eben derselben Stelle nieder, von der er ihn früher entführt hatte, verließ ihn und kehrte an seine Stätte zurück. Als der Jüngling wieder zur Besinnung kam, dachte er an das, was er erlebt hatte, an das Glück, die Macht und die Herrlichkeit, an die Truppen, die vor ihm herritten und wie er hatte befehlen und verbieten können, und er begann zu weinen und zu klagen. 2 Monate blieb er an der Meeresküste, wo der Vogel ihn niedergesetzt hatte, und wünschte immer, zu seiner Gemahlin zurückzukehren. Eines Nachts aber, als er schlaflos, trauernd und grübelnd dasaß, hörte er eine Stimme, die da rief, ohne dass er den Sprecher sah: Wie groß war das Glück! Doch nie, nie kehrt das Vergangene zu dir zurück. Nun magst du noch mehr klagen in all deinen Tagen. Als Hasib das hörte, gab er die Hoffnung auf, seine Königin je wiederzusehen und das Glück, das er genossen hatte, wiederzugewinnen. So kehrte er denn in das Haus zurück, worin die Scheiche gewesen waren. Jetzt wusste er, dass es dem einen ergangen sein musste wie ihm und dass dies der Grund seines Weinens und Trauerns gewesen war. Und er verstand ihn hinfort. Von nun an weinte und klagte er immer da, wie sie, ohne Speise und Trank, ohne Wohlgerüche und ohne Lachen, bis dass er starb. Da begrub man ihn zur Seite der Scheiche. Dies ist die Geschichte Hasibs, des Mannes, der nicht mehr lachte. Euch aber schenke Allah Fröhlichkeit bis an das Ende eurer Tage.
NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie Der Mann, der nicht mehr lachte, nach einer Geschichte aus Tausend und eine Nacht, für den Funk bearbeitet von Günter Eich. Die Sprecher waren Marianne Kehlau, Ludwig Anschütz, Wilhelm Kürten und Walter Bäumer, Regie Hans Rosenhauer.